es ist ziemlich genau ein Jahr her, da war ich auf dem Zug, war ich im Zug im ICE von Berlin nach Hanau. Denn damals habe ich dort in Hanau mein Gemeindepraktikum gemacht und habe da gewohnt. Und während ich da im Zug saß, kam jemand ins Abteil von mir und ein Nigerianer, so etwa 35, 40 vielleicht, ein bisschen älter als ich, und setzte sich eben dazu. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und relativ bald kamen wir auf ein ziemlich ernstes Thema zu sprechen, was ich nicht erwartet hätte, nämlich Christenverfolgung. Er erzählte mir, dass er Katholik ist und dass seine Familie in Nigeria wohnt. Er arbeitet in Europa und dass er jeden Tag sich fragen muss, leben sie am nächsten Tag noch? Er schläft also ziemlich unruhig häufig in der Nacht. Und er erzählte mir ziemlich Details, warum das denn alles so kompliziert ist, und erzählte mir von den verschiedenen ethnischen Gruppen und das ist irgendwie der Grund, warum es da schwierig ist. Also eigentlich ist traditionell der Norden muslimisch und der Süden christlich, aber da wo, und die Christen sind irgendwie im Süden einigermaßen sicher, aber jetzt kommen irgendwie anscheinend Rebellen und machen da in der Gegend Unruhe und die Regierung ist vor allem muslimisch. Und deswegen unterstützen sie halt ihre Glaubensbrüder, indem sie ein bisschen Auge zudrücken, wenn da was passiert. Und ich fand das ziemlich krass, da die Bilder zu sehen von diesen Hinrichtungen und diesen Mann halt direkt vor mir sitzen zu sehen, von ihm zu hören, dass seine Familie darunter leidet. Wir haben heute Missionssonntag, wo es darum geht, ja, wie Gott in die Welt tritt und wie wir dann auch dadurch bewegt werden, auch in Beziehung mit der Welt zu treten. Aber wir dürfen uns keine Illusionen machen, das ist nicht immer einfach. Wir im Westen haben es ziemlich einfach. Also das Schlimmste, was wir vielleicht erwarten können, ist, dass jemand uns ein bisschen dumm anguckt oder so. Aber es ist nicht so, dass es überall so ist. Und wir können davon lernen, wie gehen wir damit um, mit Herausforderungen, können wir von solchen Leuten lernen, auch wenn wir selber nicht in so krassen Herausforderungen stehen. Und darum geht's heute in der Predigt. Wir gehen in eine Geschichte rein im Neuen Testament, wo die ersten Christen auch konfrontiert werden mit einem ganz starken Widerstand und wie sie damit umgehen, nämlich Paulus und Silas im Gefängnis. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr sie aufschlagen bei Apostelgeschichte 16. Ab Vers 23, ich habe heute die Folien nicht dabei, das heißt, wenn ihr mitlesen wollt, müsst ihr das euch selber holen oder ihr müsst einfach genau zuhören. So, die Situation erkläre ich mal kurz, bevor ich anfange vorzulesen. Paulus und Silas sind am Anfang ihrer zweiten Missionsreise, das heißt, die haben schon einige Erfahrungen gemacht. Die sind auf ihrem Apostelkonzil gekommen, die haben sich wieder gruppiert und motiviert und jetzt gehen sie wieder los. Und jetzt sind sie in Philippi, in einer Stadt, die relativ einflussreich ist. Da hat sich eine wichtige Person bekehrt, die Lydia, und sie haben eine Hausgemeinde. Es läuft eigentlich alles toll. Und dann befreien sie eine junge Frau, ein Mädchen, von einem bösen Geist, ein Sklavenmädchen. Und daraufhin sind die Sklavenhalter not amused, weil dieses Mädchen mit diesem Geist wahrsagen konnte. Und jetzt hat sie keinen Geist mehr, das heißt, sie kann nicht mehr wahrsagen, das Geld ist weg. Also klagen sie die Stadt an, sagen, diese Männer machen hier Unruhe, die verbreiten Sitten, die wir als Römer nicht halten dürfen. Und außerdem haben sie hier Ärger gemacht wegen unserer Sklavin und so. Und sie werden zusammengeschlagen. Der Stadtrichter ließ sie in ihre Kleider runterreißen und befahl sie, mit Stöcken zu schlagen. Und dann setzt der Text ein. Ab Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Ich weiß nicht, wie ihr so ein Gefängnis euch vorstellt, aber ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wie ein römisches Gefängnis aussieht. Man muss sich vorstellen, ein römisches Gefängnis, es war nicht einfach nur irgend so ein Loch, sondern es gab zwei Teile. Es gab den äußeren Teil, das war, wo die Leute ankamen. Dort wurden sie gefoltert, irgendwie befragt. Und dann gab es einen zweiten Teil, der war noch mal eine Etage tiefer. das innerste Gefängnis. Und da kamst du nur durch eine Treppe oder durch irgendein Seil, wurdest du da runtergelassen. Und wenn du da gelandet bist, dann kommst du da nicht lebendig raus. Die meiste Zeit wurdest du, wenn du im innersten Gefängnis gelandet bist, am nächsten Tag hingerichtet. Entweder, weil du geköpft wurdest oder du wurdest an die Löwen in der Arena verfüttert, damit die Leute jubeln können, wie du zerfleischt wirst. Das heißt, es war keine einfache Prügelstrafe, die hier Paulus und Silas sehen, sondern das war ein Schritt vom Tod entfernt. Die wissen nicht, ob sie ein paar Stunden noch leben. Sie sind dort und sie wissen, das könnte sein, das war's. Das ist also eine ziemlich krasse Situation. Und das erste Punkt der Predigt: Du kannst Jesus nachfolgen und trotzdem im Gefängnis landen. Ich habe hier mal so eine Kiste mitgebracht, das soll das Gefängnis darstellen. Du kannst trotzdem im Gefängnis stehen. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich bin ja jetzt nicht irgendwie Christen verfolgt, ich lebe hier in einem sicheren Land, ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, also das ist ja nicht so schlimm bei mir. Aber wir können alle uns im wörtlichen Sinne oder im übertragenen Sinne im Gefängnis befinden. Entweder weil wir andere Leute uns da reinschmeißen oder weil wir selber uns da reinbegeben. So ein paar Beispiele können sein, andere Leute schmeißen dich rein. Du bist bei der Arbeit und dein Chef verlangt etwas von dir, was du eigentlich weißt, es ist nicht richtig. Und du stellst dich dagegen und daraufhin hast du deine Gehaltserhöhung halt zufälligerweise verpasst. Oder Mobbing ist eine Art Gefängnis. Suchterkrankungen können eine Art Gefängnis. Missbrauchserfahrungen, Leute, die uns irgendwie was kommen und uns sagen, wir können nichts, wir wollen nichts, du wirst uns nie zu was bringen, wenn du mit sowas aufgewachsen bist. Das ist ein Gefängnis. Aber auch Dinge in uns selber können Gefängnis sein. Eine chronische Krankheit. Ich zum Beispiel habe 12 Jahre lang chronische Müdigkeit. Und es ist für mich jetzt deutlich besser geworden in den letzten paar Monaten, Gott sei Dank. Aber trotzdem, das fühlt sich an wie ein Gefängnis häufig. Man will irgendwie Dinge tun und man kann nicht. Das kann ein Gefängnis sein. Oder auch Depressionen, die man gegen irgendwie psychische Sätze, die man selber sich einredet. So, ja, meine Freunde, die werden mich sowieso nicht mögen. Also ich kann mit denen ja nicht reden. Also melde ich mich auch nicht mehr bei denen. Und ja, Gott hat mich ja sowieso verlassen. Und um meine Finanzen, um meine Ehe und wie soll das morgen werden? Und dann bist du am Ende hier im Gefängnis und du hast hier die Handschellen an. Es gibt sehr viele Menschen, die im Gefängnis sitzen. Im wörtlichen Sinne, im übertragenen Sinne, ob das von selbst kommt, von innen oder weil sie von außen sozusagen gedanklich da reingeschmissen wurden. Es ist was ganz Natürliches, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die menschliche Möglichkeit, die die allermeisten Leute betreiben, ist, dass sie einfach sich gemütlich machen und sagen, ja, das war's. Dann bin ich halt verstritten mit den Leuten. Ja, Gott hat mich verlassen. Also wenn es ihn gibt, dann ist er nicht mehr gut zu mir. Also wenn meine Ehe so sein muss, ja, dann gehe ich halt raus. Also arbeite ich nicht dran, nee. Wir machen uns da drin irgendwie gemütlich und denken so, ja, es geht nicht anders. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die sehen wir hier im Text. Wie gehen Paulus und Silas damit um? Die sind wörtlich im Gefängnis und sie wissen nicht, ob sie am nächsten Tag leben werden. Und dann steht da im nächsten Vers, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder zu Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Eine Sache wundert mich nicht, dass sie hier machen. Sie beten. Es gibt viele Leute, die beten, wenn sie in eine Krise kommen, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben. Und dann sagen sie, ja Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Also das überrascht mich nicht. Aber was mich überrascht, ist, dass sie loben. Um Mitternacht aber, also in der dunkelsten Stunde, man muss sich vorstellen, ein dunkles, stinkiges, kaltes Gefängnis, sie sind wahrscheinlich nackt oder haben vielleicht irgendwie nur Untergewand an, sie sind wundgeschlagen, sie denken, in ein paar Tagen sind sie, vielleicht sogar in ein paar Stunden sind sie tot. Und sie loben Gott. Warum machen sie sowas denn? Und auch nicht so leise, so, ja, Halleluja, danke Jesus, sondern offensichtlich laut genug, dass die anderen Gefangenen das hören. Und das waren keine Christen, das waren römische Leute, das waren irgendwelche Leute vielleicht aus Parthia oder so, also aus den Provinzen drumherum. Und die dachten sich wahrscheinlich, was ist denn da los? Also, und dann kann man sich auch fragen, ja, was ist da los? Und das ist auch schon der zweite Punkt der Predigt. Der erste Punkt der Predigt ist, du kannst, obwohl du alles richtig machst, beim besten Wissen, im Gefängnis sitzen. Sogar wenn du mit Gott unterwegs bist. Aber der zweite Punkt ist, du kannst äußerlich im Gefängnis sitzen, aber im Herzen frei, wenn du anfängst, Gott zu loben. Denn diese Männer, die fokussieren sich nicht aufs Gefängnis. Ja, natürlich sind sie im Gefängnis. Und das würden sie auch nicht abstreiten. Aber sie fokussieren sich auf was ganz anderes. Sie fokussieren sich nach oben und sie fokussieren sich auf das, was sie drumherum haben. Sie können vielleicht das Gefängnis im Kopf nicht verlassen, aber sie im Körper nicht verlassen, aber sie sind mit den Gedanken bei Gott. Sie wissen, es gibt was Größeres als sie selbst. Und das ist nicht so ein billiger Trostpreis. Es ist nicht irgendwie so Self-Help-Coaching oder sowas. Ich habe vor ein paar Monaten eine Ausbildung zum Copywriter gemacht, wo es darum geht, Firmen zu helfen, indem man Werbetexte ihnen schreibt. Und da gibt es einen großen Teil von der Ausbildung, ist Mindset-Training. Also dass man halt sagt, ja, du kannst es machen und wie auch immer. Super wichtig und alles, aber das ist es nicht hier. Das ist nicht irgendwie so, ja, du schaffst das, wenn du nur gut darum glaubst. Nee. Hier geht's darum, dass sie das, was du, worauf du dich ausrichtest, dem gibst du Macht. Paulus und Silas, die wissen, dass sie im Gefängnis sitzen, aber sie richten sich da nicht aus, sondern sie richten sich auf den Schöpfer aus. Sie richten sich auf den aus, dessen Ziel es ist, insgesamt mit der Welt unterwegs zu sein. Die haben verstanden, dass Gottes Mission eben nicht ist, dass es mir persönlich immer gut geht. Das ist etwas, was viele Leute falsch verstehen. Sie denken, sie werden Christen und denken, ja, dann muss es mir immer gut gehen und wenn es mir dann nicht gut geht, dann mag mich Gott nicht mehr. Mm-mm. Gottes Mission ist nicht, dich zu unterhalten. Entgegen aller Marketingbotschaften, die ich lerne und so, das Ziel ist nicht, die Zielgruppe irgendwie zu hypen oder so, sondern das Ziel Gottes ist, dass die Welt insgesamt mit ihm und einander versöhnt ist. Und das kann bedeuten, dass wenn du als Mensch, der im Licht Gottes geht, in die Dunkelheit tritt, dann kann das bedeuten, dass die Dunkelheit was dagegen hat und dass sie Widerstand leistet. Aber das bedeutet nicht, dass du es alles falsch gemacht hast, das bedeutet nicht, dass du irgendwie, dass Gott dich im Stich gelassen hat. Im Gegenteil, es bedeutet, dass Gottes Licht sich in Bereiche ausbreitet, die das vielleicht noch gar nicht wollen. Und das wissen Paulus und Silas. Die richten sich also nicht darauf aus, warum lässt Gott Leid zu? Oh nein, warum geht's mir so schlecht? Warum hast du uns hierher geschickt? Und warum lässt du uns zusammenschlagen? Sondern sie richten sich daraus aus, Gott, du bist groß. Gott, du hast uns mit der Welt, du hast uns miteinander versöhnt. Du hast uns einen Sinn gegeben, den uns niemand geben kann. Du hast uns einen Blick für Menschen gegeben, den niemand uns nehmen kann. Dass du auf Menschen zugehen kannst, dass du sagen kannst, okay, ja, wo sieht Gott dich? Und was ist eigentlich dein Sinn im Leben? Wo gehst du eigentlich hin? In deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinen Hobbys und so weiter und so fort. Und wo gewinnt Gott eben Macht? Wenn wir uns darauf ausrichten, dann haben wir plötzlich eine ganz andere Perspektive. Dann haben wir die Perspektive, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so wie im Vater unser. Der erste Punkt ist also, du kannst alles richtig machen und beim besten Wissen und trotzdem als Christ im Gefängnis landen. Wenn du aber da bist, Punkt 2, wenn du anfängst, Gott zu loben, dann bist du gedanklich frei. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Wenn du im Gefängnis sitzt, Handschellen an. Du lobst Gott trotzdem. Würde ich übrigens euch ermutigen, wenn du in einer Situation bist, die richtig schwierig ist, fang an, Gott zu loben. Sei es mit Liedern, sei es mit einem Spaziergang, dass du einfach Gott sagst, danke für die Natur, die hier ist. Danke für die Bäume, die hier um mich stehen. Danke für das Wasser in der Pfütze. Danke für die Ameisen, die hier rumlaufen. Danke für alles, was du mir gibst. Das wäre ein kleiner Anfang. Und wenn wir das anfangen, dann laden wir Gottes Kraft ein. Und rate mal, was passiert, wenn wir Gottes Kraft einladen, dann wird ziemlich viel möglich. In den nächsten Versen steht, plötzlich geschah ein großes Erdbeben. Die Gefängnismauern schütteln sich durch und plötzlich die Handschellen sind ab und die Türen gehen auf. Jetzt bin ich auch durchgeschüttelt. So. Das wird natürlich nicht in jedem Fall buchstäblich so passieren, dass du immer diese krassen Wunder erlebst. Aber hier sehen wir, Gott taucht auf mit seiner Kraft. Nicht so wie Paulus und Silas, dass sich vielleicht irgendwie, die sagen nicht, so Gott, bitte mach das genau so und mach die Gefängnismauern bitte so auf und bitte danke und hier hast du deine Rechnung dafür für eine gute Dienstleistung oder so. Die behandeln Gott nicht wie ein Dienstleister, die behandeln ihn nicht wie so ein Genie mit einer Wunderlampe, sondern die laden ihn einfach ein. Und dann kommt Gott so, wie er kommen möchte. Und in dieser Situation kommt er tatsächlich. Und die Türen brechen auf, die Handschellen gehen auf. Und da könnte man sagen, wow, ja, coole Geschichte, ja, super. Aber die größte Gefängnisbefreiung ist nicht, dass die Türen aufgehen, sondern die größte Befreiung kommt jetzt erst. Ich habe ja mich hier befunden bei Paulus und Silas und jetzt wechseln wir mal die Rollen. Jetzt bin ich mal nicht im Gefängnis, sondern jetzt bin ich mal der Gefängniswärter. Während dieser ganzen Zeit ist nämlich der Gefängniswärter beim Schlafen. Der ist wahrscheinlich so am oberen Ende des Gefängnisses, der hat so die Türen abgeschlossen, der weiß, okay, die sind da unten im Keller abgesteckt und er hat sich schlafen gelegt. Ja, aber was macht er dann, als er plötzlich mitbekommt, dass da die Gefängnismauern wanken, der merkt das wahrscheinlich, was ist hier los? Und dann Vers 27. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er sein Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Wir machen hier so viel Lärm, was soll das? Ach du meine Güte. Er sieht nur die Löcher in den Wänden. Es ist ja super dunkel und er sieht nicht, ob die Leute noch da sind oder nicht. Ach du meine Güte, das Gefängnis ist aufgebrochen. Die sind weg. Aber wenn die weg sind, wenn das mein Chef mitbekriegt, wenn meine Familie das mitkriegt, wisst ihr was? Die Schande, die das über meine Kinder bringen wird, über meine Frau und über meine Kollegen und die werden mich umbringen. Und die Schande, die dazu kommt, die finanziellen Folgen, die gesamte Gesellschaft wird sich nicht mehr für meine Familie interessieren. Nee, dann bringe ich mich lieber selber um. Also hier. Okay. Und in dem Moment, wo er hier schon innerlich Abschied nimmt, hört er die Stimme aus dem Off. Tu dir nichts an! Wir sind hier! Er aber forderte ein Licht und stürzte in die Zelle hinein. Ich glaub's nicht. Und er führte sie raus. Und er sprach zu ihnen. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist das größte Wunder der Geschichte hier. Nicht, dass die Mauern aufbrechen, sondern dass ein abgehärteter Kerkermeister, der gedanklich schon dachte, ach ja, die sind ein paar Stunden tot. Der hat wahrscheinlich viele Leute schon umgebracht. Was sind noch ein paar andere Leute? Dass dieser Kerkermeister plötzlich merkt, er ist derjenige, der gefangen ist und der Freiheit braucht. Er ist doch der Gefängnismeister. Das sind die Gefangenen. Was haben die ihm schon zu melden? Und doch geht er zu ihnen hin und fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er merkt, wenn die nicht abgehauen sind, die haben an mich gedacht, an mein Leben, obwohl die allen Grund hätten, um abzuhauen. Die hätten allen Grund, mich zu hassen und trotzdem sind sie da geblieben. Ihr Herrn, was muss ich tun? Was bewegt euch denn dazu, an mich zu denken? Was bewegt euch dazu, mein Leben zu retten? Ich bin gefangen, ich muss da irgendwie raus. Und wohlgemerkt, das ist kein Jude, das ist ein Römer. Das heißt, er hat auch keine frommen Gründe zu denken, im übertragenen Sinne. So, ja, frei werden, da ist man übrigens spirituell und irgendwann kommst du in den Himmel oder so. Nee, das war ein Römer, der hat seine Götter, der hat Jupiter und der hat seine, der hat seinen Jupiter und der hat seine Venus, der hat den ganzen Pantheon an Göttern. Der hat sein System, der hat seinen Job, der hat seine Karriere. Und trotzdem merkt er, also irgendwie ist da was anders. Also da muss ich irgendwas tun. Und mein Leben wurde gerade gerettet. Er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus und Silas sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen. Wir haben also eine komplette Wende in dieser Geschichte. Was anfängt wie eine ungerechte Christenverfolgungssituation, endet in der Mission Gottes, die umgesetzt wird. Der erste Punkt ist, du kannst als Christ trotzdem im Gefängnis landen. Der zweite Punkt, wenn du anfängst, Gott zu loben, dann lädst du den Himmel ein, dann lädst du Gottes Perspektive ein. Und der dritte Punkt, wenn du Gott einlädst im Lob, dann sprengen die Ketten nicht nur für dich, sondern sogar für deine Umgebung. Sogar für solche Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit Gott zu tun haben, die eigentlich schon gedanklich dich abgeschrieben haben, vielleicht sogar die Leute, die dich mobben, vielleicht sogar die Leute, die dich im Stich gelassen haben oder vielleicht sogar einfach völlig unbeteiligte Leute, die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Gott breitet sich also mit seinem Weg mit der Welt aus, wenn wir nicht nur an uns selber denken und unsere Probleme und wie es uns so schlecht geht und was wir denn so für Sorgen haben. Und stattdessen fangen wir an, Gott zu loben. Wir laden ihn ein. Und das ist die Perspektive, die ich dir mitgeben will. Einfach ganz praktisch. Wenn du das noch nicht so eingeübt hast, so mit dem Loben, dann kannst du mit was ganz Einfachem anfangen. Du kannst zum Beispiel jeden Tag 3 Dinge vor Augen halten, für die du dankbar bist, für die du Gott dankbar bist. Und das kannst du dir sogar auf einem Post-it schreiben, so 3 Post-its, sondern jeden Tag klebst du deine 3 Post-its an irgendeine Wand. Oder du tust sie in ein Glas oder du was auch immer. Oder du nimmst ein Notizbuch und du schreibst sie da rein. Und das Interessante daran ist, wenn du das jeden Tag machst, dann siehst du buchstäblich, wie die Wand, wird das Notizbuch, wie das Glas immer voller wird. Das heißt, du trainierst dich selbst darin, dankbar zu sein. Du kannst Lobpreismusik hören. Auch wenn du selber noch nicht die Kraft hast, überhaupt aufzustehen. So ging es mir im Praktikum. Ich war manchmal so müde, dass ich nicht mal aus dem Bett kam. Aber ich konnte ein YouTube-Video anmachen und Lobpreismusik hören. Wechsel den Blick. Und sei es auch nur für 5 Minuten. Und umgib dich damit dieser Perspektive. Lad diese Perspektive in dein Leben ein. Und fang an, für die Leute zu beten, die in deiner Situation schwierig sind. Und fang auch an, dort Gottes Perspektive einzuladen. Du weißt nicht, was passieren wird. Aber du weißt, wenn du Gott einlädst, dann musst du nicht letztlich dich vor dieser Situation fürchten, auch wenn sie schwierig ist, sondern du richtest dich auf was Größeres aus. Und genau das wollen wir in diesem Lied als nächstes singen. Whom shall I fear, God of angel armies? Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Manche von euch kennt es vielleicht, manche von euch kennt es nicht. Aber es geht eben darum, ja, warum sollten wir letztlich Angst vor diesem Gefängnis haben? Wir haben doch den Gott, der Engelsarmeen anführt. Der ist doch an unserer Seite. Und auf den wollen wir uns ausrichten. Ich möchte dich ermutigen, dass du das in dieser Woche machst, angefangen mit diesem Lied und dann auch mit deinen praktischen Anregungen, wie du das im Alltag umsetzt. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Danke, Jesus, dass du eben über dem Gefängnis stehst. Du bist mit uns im Gefängnis. Du hast uns nicht versprochen, dass alles gut wird und einfach wird, dass wir nicht im Gefängnis landen, aber du bist dort und du lädst uns ein, deine Perspektive ins Gefängnis einzuladen. Egal wie hart oder unscheinbar das aussehen mag. Und so bitte ich dich, dass du uns, jedem Einzelnen von uns, zeigst, was ist das Gefängnis? Und dass du uns zeigst, wo wir dich einladen können, wo wir einfach sagen können, ja, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In dieser Situation, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Job, in meiner Karriere, egal was es ist. Und dass wir eben merken, wir können dankbar sein für unser Leben, wir können dankbar sein, dass wir mit dir leben, sogar wenn es nicht immer alles einfach ist, weil wir eben dankbar sind für der, wer du bist und nicht immer nur, was passiert und was getan wird. Gib uns diese Perspektive auch im Alltag, über diesen Sonntag hinaus in der kommenden Woche. Amen.